SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christina Hartauer. Hallo und guten Tag. Diese Woche drehte sich für Bücherfans alles um die Leipziger Buchmesse, die ja eigentlich fast schon mehr ein Lesefest ist als eine Messe, denn Leipzig liest hat auch dieses Jahr wieder in der gesamten Stadt zu mehr als 2500 Veranstaltungen eingeladen. Aber auch auf dem Messegelände gab es viel zu sehen, etwa Norwegens Gastlandauftritt, der meinen Kollegen Carsten Otte begeistert hat. Mit ihm spreche ich hier im Lesenswert-Magazin. Norwegen hat auch einiges an Prominenz mit nach Leipzig gebracht. Autorinnen und Autoren wie Karl-Ove Knausgard oder Maja Lunde. Und auch die junge, neue norwegische Literatur zeigte sich, allen voran der Shootingstar Oliver Lovrenskij. Er war gerade mal 19 Jahre alt, als sein erstes Buch in Norwegen erschienen ist. Und er hat damit einen Nerv getroffen. Oliver Lovrenskij schreibt über Oslos ungemütliche Vororte und die Jugendlichen dort. Das sind junge Männer, die dealen, abhängen und immer weiter reinrutschen in die Kriminalität. Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Heißt Oliver Lovrenskijs Bestsellerroman. Ich spreche mit ihm, hier im Lesenswert-Magazin. Ein weiteres Highlight diese Woche, der Preis der Leipziger Buchmesse. In der Kategorie Belletristik geht er dieses Jahr an Christine Bilkau und ihren Roman Halbinsel. Auch mit ihr spreche ich gleich. Nach etwas Musik, die kommt heute vom norwegischen Saxophonisten Jan Gabarek und seiner Band. Mit der ist er 2009 nicht ganz so weit von Leipzig aufgetreten, nämlich in Dresden. Dresden in Concert heißt das Album dann auch und wir hören den Titel Voi Cantando. Klimawandel, Klimakatastrophe, Krise. Wörter, die viele Menschen nicht mehr hören wollen, die einem Angst machen und unter denen sich viele vielleicht auch zu wenig vorstellen können oder wollen. Wie aber sprechen wir über diese Dinge und über das, was in der Welt passiert? Und wie sprechen wir mit unseren Kindern darüber? Um diese Fragen kreist der sensible und elegant gebaute Roman Halbinsel von der Hamburger Autorin Christine Bilkau. Für ihr Buch wurde sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und dort in Leipzig auf der Buchmesse erwische ich sie auch. Guten Tag, Frau Bilkau.
Guten Tag.
Herzlichen Glückwunsch zum Preis. Ihr Buch ist ja erst letzte Woche erschienen und dann gleich diese große Auszeichnung. Wie fühlen Sie sich?
Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt. Ich muss das immer alles noch ein bisschen verarbeiten. Ich hatte noch nicht so viel Zeit dafür. Aber ich freue mich vor allem. Also für ein Buch könnte es nichts Schöneres geben, keinen schöneren Start.
In ihrem Buch Halbinsel, da treffen wir auf Annette. Sie ist Ende 40 und lebt allein in einem alten Haus, eben auf einer Halbinsel am nordfriesischen Wattenmeer. Und sie hat eine Tochter namens Lynn, die ist Mitte 20 und setzt sich für den Schutz der Wälder und des Klimas ein. Und diese Lynn zieht aber ziemlich ausgebrannt und erschöpft zu ihrer Mutter zurück ins Dorf. Wie begegnen sich die beiden jetzt, wenn sie eben nach vielen Jahren wieder gemeinsam unter einem Dach wohnen?
Ja, anfangs ist es so, dass die Mutter das tatsächlich so ein bisschen genießt, dass sie ihre Tochter noch mal für eine Woche zu sich nehmen kann, noch mal ein bisschen fürsorglich sein kann, auch das Gefühl hat, ihrer Tochter noch mal ein bisschen näher zu sein, so wie früher, als die Tochter kleiner war. Doch dann bleibt die Tochter ja und es werden aus Wochen werden Monate und die Mutter stellt fest, dass sie unterschwellig anfängt, ja, ein bisschen ungeduldig zu werden, ein bisschen ungnädig vielleicht auch zu werden. Also das Gefühl hat, die Tochter lässt sich hängen und lässt ihre ganzen guten Möglichkeiten, die sie ihrer Tochter ja geschaffen hat, jetzt liegen. Und das führt nach und nach zu Konflikten zwischen den beiden. Und das andere ist, dass die beiden auf eine gewisse Weise sich neu kennenlernen müssen, weil sie einerseits Mutter und Tochter sind, aber sie sind nun eben auch zwei Erwachsene, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und diese alten Muster zwischen Eltern und Kind, die greifen so nicht mehr. Und auch die Art und Weise über ja, die Welt, also die größeren Themen, aber auch die ganz persönlichen Themen zu sprechen, die muss auch neu erfunden werden zwischen den beiden.
Ja, dieses Thema, sich auf Augenhöhe zu begegnen als Mutter und Kind, genau, danach wollte ich Sie auch fragen. Geht es auch darum, dass Annette verstehen muss, dass Lynn eben eine erwachsene Persönlichkeit ist mit drängenden Themen, mit denen sich Annette vielleicht noch nicht beschäftigt hat? Also geht es eben auch um die Frage, wie sich zwischen den beiden, ist ja eben doch auch natürlich ein Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter, wie sich diese verschiedenen Generationen wieder treffen können?
Also es geht vor allem darum, dass erstmal sichtbar wird, wie unterschiedlich die beiden Mutter und Kind oder Mutter und Tochter auf die Welt gucken. Da gibt es so verschiedene Beispiele. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der sie auf alte Kinderbilder von Lynn schauen, wo Lynn die Dorfgegend und die Halbinsel gemalt hat und das Meer gemalt hat. Und da geht es dann um eine große Flut, die vor 600 Jahren diese Küste sehr brachial verändert hat und auch sehr viele Menschenleben gekostet hat. Und dazu gibt es auch ein Gedicht und es gibt ja sowieso ganz viel Historie und Mythen und Geschichten. Und die Mutter denkt dabei an die Vergangenheit, für die ist das Historie. Und die Tochter denkt dabei an die Zukunft. Die hat einfach eine ganz andere Perspektive auf diese Geschehnisse. Und das kristallisiert sich durch den Roman mehr und mehr heraus. Und ja, da gibt es auch dann nach und nach eine Annäherung, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das eine total berührende Szene, die Sie eben gerade auch schildern in Ihrem Roman. Es ist ja auch dann so, dass Annette in dieser Szene erfährt, dass ihre Tochter Lynn schon als Schulkind Online-Karten studiert hat, die eben zeigen oder die ausrechnen, wie der Meeresspiegel eben in bestimmten Teilen der Erde wieder ansteigen wird, welche Landstriche er wann überschwemmen, überfluten wird. Und Annette ist ein bisschen schockiert, dass sie von dieser Internetaktivität ihrer Tochter nicht Bescheid wusste und dass ihre Tochter sich auch schon als Kind eben mit so einem großen, ja auch bedrohlichen Thema auseinandergesetzt hat. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ja auch viele ältere Generationen Jüngeren vorwerfen, sie wären faul, sie würden auf Social Media rumhängen, sie würden sich eigentlich nicht für das interessieren, was in der Welt passiert. Sehen Sie das anders? Wollen Sie da auch quasi diesem Vorurteil etwas entgegensetzen?
Also in der Szene ist es ja vor allem auch so, dass die Mutter so erstaunt ist, weil sie davon auch gar nichts mitbekommen hat. Und genau wie Sie sagen, sie ist schockiert. Sie sieht das ja fast so, als wäre das ein Tabu, ne? Also ja. Sie hat ja das Gefühl, es wäre so, als hätte sie rausgefunden, dass Lynn heimlich mit 11 Jahren schon Aktenzeichen XY oder Horrorfilme geguckt hätte. Also dass sie sich eben mit solchen Untergangsszenarien beschäftigt hat, die aber einfach nur ja, Wissenschaft und faktenbasierte Prognosen sind. Und dieser Blick von uns Älteren auf die Jüngeren, den finde ich tatsächlich inzwischen problematisch. Also das hat sich ja auch gerade jetzt nochmal, da war der Roman schon fertig, aber es hat sich ja gerade auch nochmal in den letzten Wochen und Monaten verdichtet, wo es eben halt auch sehr viel politische Debatte gab. Und ich einfach fand, dass überhaupt die Belange der Jüngeren, also der Kinder, Teenager, aber auch der jüngeren Erwachsenen wirklich kaum vorkommen. Und wenn, dann eben in diesen Klischees, dass die arbeitsscheu sind und sich sehr viel um ihre Work-Life-Balance kümmern oder um ihre mentale Gesundheit, also dass sie sehr egozentrisch sind, sich sehr, sehr viel um sich selbst kreisen. Und ich denke, die haben ganz schön viel zu verarbeiten. Die wachsen oder sind in einer Welt aufgewachsen, die ja sowieso schon ja ständig durch Krisen und Kriege erschüttert wird. Und diese Klimakrise zieht sich ja eigentlich wie so ein, weil es ja auch kein einzelnes Ereignis ist, sondern das ist ja einfach so ein dauerhafter, immerwährender Prozess, der über allem liegt. Und ja, also ich finde, wir sollten vielleicht mal ein bisschen genauer da hinsehen, was die alles zu verarbeiten haben und etwas wohlwollender über sie sprechen.
Jetzt haben wir viel über diese wirklich harten Themen gesprochen. Welche Rolle spielt denn Zuversicht in Ihrem Roman oder auch für Sie als Autorin und Journalistin?
Ja, also ich meine, Zuversicht ist was sehr Wichtiges und auch was sehr Kostbares. Und deswegen ist es auch immer sehr wichtig, sich zu fragen, wie wir darüber sprechen, dass es nicht zu einer Floskel verkommt. Und bei den beiden finde ich schon, dass sich nach und nach kristallisieren sich ja auch ihre Stärken heraus. Also, und das versuche ich auch in dem Roman zum Beispiel immer wieder, zum Beispiel auch anhand der Landschaft zu erzählen, anhand der Nordseelandschaft, der Küstenlandschaft und zum Beispiel auch der Wattwanderung, den die Mutter und Tochter mit einigen Freunden, also es sind ja, ist ja eine Nachbars-WG-Unternehmen, wo es eben ganz viel um diese Ängste, aber auch diese Stärke und die Frage von Selbstermächtigung geht, während sie durch dieses Watt schreiten. Und da ja auch Gespräche entstehen darüber, was tut man eigentlich, wenn man sich zum Beispiel im Watt verlaufen hat und eine Flut kommt und wie kann man sich da eigentlich schützen und was kann man noch tun und wie kann man handlungsmächtig bleiben. Und ja, also Zuversicht ist auf jeden Fall etwas, was bei diesen beiden Frauen ja auf eine bestimmte Weise, also so wie es ihrer Geschichte und auch ihrem Handlungsspielraum entspricht, wachsen kann.
Die Autorin und Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse, Christine Bilkau, ihr neuer Roman Halbinsel ist gerade bei Luchterhand erschienen und kostet 24 Euro. Frau Bilkau, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Norwegen ist Gastland auf der Leipziger Buchmesse und wir stellen hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin zwei Bücher vor, die unterschiedlicher nicht sein können und die beide Norwegen von seiner unbekannten Seite zeigen. Als erstes reisen wir in den äußersten Norden, in die Finnmark. Dort lebt neben den Samen noch eine andere Minderheit, die Quenen. Von ihnen stammt auch die Autorin Ingeborg Avola ab. In ihrem preisgekrönten Historienroman Der Aufbruch schreibt sie über eine Frau in der Finnmark, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Der Aufbruch ist jetzt pünktlich zur Buchmesse auf Deutsch erschienen und Holger Heilmann hat das Buch gelesen und die Autorin in Oslo getroffen.
Ingeborg Avola ist ein zurückhaltender Mensch. Das ist beim Treffen in einem separaten Raum in der altehrwürdigen Nationalbibliothek nahe beim verschneiten Schlosspark im Zentrum Oslos nicht zu übersehen. Aber wenn die 50 Jahre alte Schriftstellerin, die seit langem in der norwegischen Hauptstadt lebt, von der Gegend erzählt, in der sie aufgewachsen ist, dann verändert sie sich, dann leuchten ihre Augen. Sie stammt aus dem äußersten Norden des Landes, der sogenannten Finnmark, und gehört zur Minderheit der Quenen, Nachkommen finnischer Einwanderer.
My father came from a farm.
Mein Vater kam von einem Bauernhof. Wenn ich für längere Zeit bei ihm wohnte, war das wie eine Reise in die Vergangenheit. Gesprochen wurde Finnisch oder Quenisch. Wir waren mit Pferd und Schlitten unterwegs, holten Heu aus der Scheune, um es zu den Tieren auf dem Hof zu bringen. Er lebte in einer Lehrerwohnung in der Nähe der Schule. Und wenn wir zum Avola-Hof fuhren, mussten wir im Sommer mit Booten oder im Winter mit Skiern über den Fluss fahren. In gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass ich die Letzte war, die eine wirklich alte Zeit erlebte, weil er der Letzte war, der das Pferd herumführte.
I was the last one to experience a really old time, because he was the last one to take this horse around.
Es ist wohl diese sehr intime Kenntnis einer fernen, einfachen Lebensweise, die Ingeborg Avolas Roman »Der Aufbruch« so lesenswert macht. Das Buch, Auftakt ihrer Eismeer-Trilogie, führt weiter zurück als nur in die Zeit der Kindheit der Autorin, nämlich bis ins 19. Jahrhundert. Avola porträtiert eine schicksalsgläubige Gemeinschaft von Fischern und Bauern. Im Mittelpunkt der auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte steht eine unangepasste, selbstbewusste, eigensinnige Frau. Britta Kaiser, aus deren Perspektive erzählt wird, hält gegen alle Widerstände an der Liebe zu einem verheirateten Mann fest und stellt sich somit gegen jahrhundertealte Traditionen und Gesetze. Der Roman ist eine Feier des einfachen und auch harten Lebens im äußersten Norden und einer atemberaubenden Natur.
Snøen har en egen glans når vinden stilner og kveldsstjernene blinker på ettermiddagshimmelen.
Der Schnee hat einen ganz eigenen Glanz, wenn der Wind nachlässt und die Abendsterne am Nachmittagshimmel funkeln. Der Himmel erstreckt sich in alle Richtungen. Noch nie habe ich so viele Sterne auf einmal gesehen.
Ingeborg Abulas präzise, detailgenaue Beschreibungen machen die Landschaft und das Leben der Menschen darin sinnlich erfahrbar. Die schneebedeckten Weiten und die Schilderungen scheinbar schlichter, urtümlicher Lebenswege werden zu einem mythisch beseelten Gegenentwurf zur unerbittlichen Modernisierung der Welt. Avola hat den Roman in Oslo mit Blick auf Straßen und Häuser geschrieben. Die Finnmark aber war trotzdem präsent.
Ich sitze in Oslo und sehne mich nach dieser Natur. Ein Teil von mir will immer in der Finnmark sein. Es ist die schönste Natur. Ich glaube, die Kombination aus Wissen und Sehnsucht macht das Buch aus. Wenn ich in der Finnmark leben und schreiben würde, wäre es vielleicht schrecklich. Womöglich ist die Sehnsucht also ganz wichtig.
In Norwegen erscheint im Herbst der Abschlussband der Eismeer-Trilogie. Für die Autorin war das Großprojekt selbst ein Aufbruch. Während sie zuvor vor allem Kinderbücher geschrieben hat, wurde sie für Der Aufbruch 2022 mit dem norwegischen Buchpreis ausgezeichnet. Damit habe sich für sie alles verändert, sagt sie.
Ich hatte früher 5 Leser, aber dieser Roman führte dazu, dass die Zahl in nur wenigen Monaten auf 50.000 anwuchs. Mir kam es vor wie eine Explosion. Es war eine sehr seltsame und willkommene Erfahrung, denn ich schreibe seit 25 Jahren Bücher. Ich habe nie wirklich den Durchbruch geschafft, aber mir ist es trotzdem irgendwie gelungen, immer weiterzumachen. Und dann habe ich plötzlich all diese Leser und sie sind so dankbar. Das ist eine sehr schöne Erfahrung.
Zum großen Erfolg der Trilogie mag beigetragen haben, dass in Norwegen seit einiger Zeit offen und kritisch über die erzwungene Assimilation angestammter Minderheiten im Land diskutiert wird. Sprache und Kultur von Samen und Quenen wurden lange Zeit rigide zurückgedrängt. Für Ingeborg Avola gehören solche Erfahrungen jedoch der Vergangenheit an. Auf die Gegenwart schaut sie hoffnungsvoll.
Es wird mehr und mehr anerkannt, dass sich im Norden Norwegens 3 Stämme treffen. Samen, Norweger und Quenen. Jetzt, wo die Leute anfangen, ihre Wurzeln zu erforschen und ihre Familiengeschichte zu entdecken, stellen die Menschen aus Nordnorwegen fest, oh, wir haben auch diese finnischen Namen. Und diese samische Kultur und diese norwegischen Fischer in der Familie. Es handelt sich also eher um ein fröhliches Wiederaufleben der Dinge. Und es gibt den politischen Willen, etwas zu tun, damit auch unsere Kultur wieder bessere Tage erlebt.
Einzelne Wörter und kurze Passagen im Roman wurden auch in der deutschen Übersetzung in der Sprache der Quenen belassen. Den Lesefluss stört das nicht. Vielmehr verstärkt es den Eindruck einer ganz eigenen Welt, in die das Buch entführt. Ingeborg Avola selbst ist ohne die Sprache ihrer Vorfahren aufgewachsen. Sie lernt sie jetzt. Am liebsten singt sie Lieder auf Quenisch.
Die norwegische Autorin Ingeborg Avola haben wir da gehört. Ihr Roman Der Aufbruch ist bei BTB erschienen. 426 Seiten stark ist der Historienroman. Aus dem Norwegischen übersetzt hat ihn Katharina Martel. Und nicht in Norwegens Vergangenheit, sondern in seiner unmittelbaren Gegenwart spielt der Roman, über den wir gleich sprechen. Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Von Oliver Lovrenski. Ein Buch über Freundschaft, junge Männer, die nicht erwachsen werden wollen und sich durch Oslos Vororte durchschlagen. Mit Oliver Lovrenski spreche ich gleich, nach etwas Musik von der Jan Gabarek Group. Thank you. Dieser Sprachmix hat Norwegen vor ein paar Jahren aufgerüttelt. Kurze Sätze, Slang durchzogen von Wörtern aus dem Englischen, Somalischen und Arabischen. So sprechen vier junge Männer, die sich in Oslos Vororten rumtreiben, dort, wohin sich keine Touristen verirren. Sie hängen draußen rum, dealen mit Drogen, trinken und träumen. Zu Hause, da erwarten sie prügelnde Stiefväter, machtlose Mütter oder einfach niemand. Oliver Lovrensky war gerade mal 19, als sein erster Roman erschienen ist. Er habe damit die norwegische Gesellschaft wie mit einem Faustschlag getroffen, schreibt die Kritik. Auf Deutsch heißt sein Buch »Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann?« Lovrensky hat es auf seinem Handy geschrieben, man merkt das beim Lesen, denn manche Kapitel sind nur wenige Zeilen kurz, wie dieses hier.
Valkyripass. Wir sitzen auf der Bank am Valkyripass und tauschen geklautes Bier gegen selbstgedrehte und Stories von den Alkis. Jonas Balaji und zieht eine Grimasse. Der eine Alki heißt Steiner, er hat eine rote Nase und kaum Worte, aber jetzt macht er den Mund auf und fragt Jonas, warum er sich diesen Dreck hinunterkippt. Und da muss Jonas kurz überlegen, aber dann sagt er, gegen die Schmerzen. Und Steiner sagt, du lebst, Mann, dagegen gibt's keine Medizin.
Ja, knappe, aber trotzdem sehr berührende Sätze von Oliver Lovrensky. Mit ihm habe ich vor der Leipziger Buchmesse gesprochen. Dort hat er seinen Roman zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, worauf er sich auf der Messe freut.
Ich war schon auf einigen Buchmessen mit meinem Roman, aber noch nicht in Deutschland. Ich war auch noch nicht oft in Deutschland. Deswegen freue ich mich sehr. Das wird schön.
Die Leipziger Buchmesse ist sehr bekannt dafür, dass es eine Messe für Leser ist. Es gibt mehr als 2000 Veranstaltungen und Lesungen. Die Figuren in deinem Roman hingegen, das sind keine Bücherwürmer. Sie heißen Marco, Jonas, Arjan und Ivor. Die vier leben in Oslo, aber nicht in den schönen, nicht in den reichen Stadtteilen. Was sind das für Jungs? Was treibt sie um?
The characters are like very different in some sense.
Die Figuren sind sehr unterschiedlich. Marco kommt aus Somalia, Arjan aus Indien und Ivor hat kroatische Wurzeln. Sie sind multikulturell, haben verschiedene Religionen, aber gleichzeitig fallen sie aus der Gesellschaft raus. Sie leben am Rande dessen, was als normal gilt. Sie leben in dieser Welt voller Drogen, Gewalt und Kriminalität. Und was mein Buch so besonders macht, ist, dass es kein Kriminalroman oder ein Gangsterroman ist. Es geht um die Menschen. Man lernt sie als Menschen kennen. Man spürt die Liebe zwischen ihnen und was sie antreibt. Ihren Hunger danach, ein wertvoller Mensch zu werden, nützlich zu sein. Und natürlich geht es auch ums Geld und den Status und größer und stärker zu werden. Aber eigentlich wollen die Jungs aufwachen mit dem Gefühl, gebraucht zu werden. Sie werden von Jungs zu Männern und finden heraus, was es heißt, erwachsen zu sein.
Ja, aus den Jungs werden Männer. In einer Szene, da treffen die Jungs auf einen Alkoholiker, der sagt zu ihnen, Mann werden ist schöner als König werden. Was für Männer wollen diese Jungs sein?
Ich glaube, das wissen sie gar nicht. Und woher soll man das auch wissen, wenn man 16 Jahre alt ist und von nichts eine Ahnung hat, oder? Das Zitat ist aus einem kroatischen Gedicht oder Buch. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber da drin steckt ein wahrer Kern, den junge Menschen hören sollten, in diesem Fall die Jungs. Es ist ein großer Unterschied, ob du ein König oder ein Mann werden willst. Und es ist viel schöner, ein Mann zu werden, der Verantwortung übernimmt, ehrlich ist und integer. Ich glaube, ein paar der Jungs in im Buch fangen auch an, das zu verstehen, aber es dauert. Und wenn du 16 bist, wer will dann nicht König sein? Eigentlich will niemand ein Mann sein, der eine Hypothek hat und Kinder und Verantwortung trägt. Alle wollen König sein, aber das geht nicht. Und es geht ein paar Jahre gut und dann bricht alles auseinander und Könige werden ersetzt.
But in the end, Ivor says he wants. Am Ende aber, da sagt Ivor, dass er immer noch König werden will. Er gibt diese Idee nicht auf. Dabei hat er ja eigentlich auch andere Träume. Boxer werden oder Anwalt oder dass er auf einen Hof in Kroatien zieht, mit Pferden und Kühen und ohne Handyempfang. Aber er entscheidet sich anders und geht den Weg als Drogendealer in den harten Stadtteilen von Oslo. Wovor flieht er? Warum ist dieser Weg für ihn einfacher als der normale?
Going the normal way. Because the normal way
weil man für den normalen Weg kurzfristige Opfer bringen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber in dem Umfeld, in dem Ivor lebt, zählt der kurzfristige Erfolg. Und dazu kommt, dass niemand um ihn herum langfristig denkt und er sich deswegen nicht schlecht fühlen muss. Deswegen ist es wichtig, mit wem man sich umgibt, weil diese Menschen einen beeinflussen. Sie setzen die Maßstäbe. Um da rauszukommen, muss man sich mit klugen, verantwortungsvollen Menschen umgeben. Aber es ist tragisch für viele dieser Jungs, dass sie eben in diesem Umfeld bleiben, was ihnen sehr schadet. Und ich verstehe Ivor. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit lauter verpassten Anrufen von meiner Agentin und meinem Verlag. Und ich dachte mir, oh mein Gott, warum nehme ich nicht einfach das Geld von meinem Buch und ziehe auf eine Farm in Kroatien und werfe mein Handy weg? Dieser Wunsch, vor der Verantwortung zu fliehen, der kommt und geht bei mir, aber er ist immer da. Ich habe mich für dieses Leben entschieden und ich werde nicht weglaufen.
Ja, du gehst ja den langen Weg.
Genau, der langfristige Weg zahlt sich mehr aus, aber man muss das akzeptieren, dass das Leben so ist und es immer wehtut. Ich kenne so viele Leute, die sich für den schnellen Erfolg entschieden haben. Sie genießen ein paar gute Jahre und für den Rest ihres Lebens sind sie aber gebrochen.
Du bist in Oslo nicht im selben Umfeld wie deine Figuren aufgewachsen, aber du kennst Leute aus der Gegend. Wo hast du deine Romanfiguren gefunden?
Die Figuren sind alle fiktiv, aber ich kenne dieses Umfeld aus meiner Jugend und aus der Schulzeit. Um mich herum war das immer präsent, der Alkohol, Drogenmissbrauch, Gefängnisse und die Gewalt. Mich hat das nicht betroffen, aber die Menschen um mich herum.
Was ist mit Oslo? Ist es so schlimm, wie du es in deinem Buch beschreibst?
Diese Gegend, die von Drogen und Kriminalität durchzogen ist, ist so, wie ich es in meinem Buch beschreibe. Und es ist gerade sogar schlimmer, denn ich habe das Buch vor ein paar Jahren angefangen zu schreiben. Diese Gegend ist nur ein Teil von Oslo. Was darin passiert, betrifft die Leute außerhalb dieser Gegend nicht oder zumindest noch nicht. Aber das kann sich ändern, denn die Lage wird schlimmer. Wenn man als junger Mensch in bestimmten Teilen Oslos aufwächst, ist es schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, weil es Teil der Jugendkultur ist. Aber Oslo ist eine sichere Stadt. Es ist nicht wie in Schweden. Aber in den letzten 10, 20 Jahren hat sich etwas bei den jungen Leuten verändert.
Oliver, wie hast du mit dem Schreiben angefangen?
Es ist einfach passiert. Ich habe einfach angefangen, über Dinge zu schreiben, die ich erlebe. Und dann habe ich verstanden, dass das ein Buch werden könnte. Und in Norwegen hatte niemand bisher über dieses Umfeld geschrieben. Ich habe gedacht, dann mache ich das halt, weil ich die Sprache kenne und die Gefühle und weiß, was dort passiert. Ich war 17, 18, als ich mit dem Schreiben angefangen habe und es war nicht so, dass mir wirklich viele Wege offen standen. Und schließlich hat es geklappt. Ich habe 2 Jahre für das Buch gebraucht und nachdem es erschienen ist, war ich müde vom Schreiben und habe gesagt, dass ich damit aufhöre. Aber ich mag es zu schreiben und mache erst mal weiter. Nur nach dem nächsten Buch werfe ich wahrscheinlich mein Handy wirklich weg und ziehe doch auf eine Farm. Ich lese gern und packe mir viele Bücher ein und schalte das Internet aus. Und es wird immer noch okay sein.
Naja, auf einer Farm kannst du ja trotzdem weiterschreiben.
Das stimmt schon. Und es geht sogar besser. Das ist toll. Eigentlich will ich auch nichts anderes machen.
Oliver, thank you very much for the interview.
Thank you for your time.
Und hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin habe ich mit dem jungen norwegischen Autor Oliver Lovrenski gesprochen. Sein Buch Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Ist bei Hansa Berlin erschienen. Caroline Hippe hat es grandios aus dem Norwegischen übersetzt.
Thank you.
Neben der Leipziger Buchmesse gibt es heute auch noch etwas zu feiern. Der Autor Uwe Timm wird 85 Jahre alt. Die Entdeckung der Currywurst ist wohl sein bekanntestes Buch, aber das Themenspektrum in seinem Werk ist breit und vielfältig. Es umfasst die deutsche Kolonialgeschichte, den Zweiten Weltkrieg, die Studentenrevolte von 1968 und einiges mehr. Eberhard Falke findet in Uwe Timms umfangreichem Werk aber auch eine Spur von Glück.
Es fällt nicht sogleich ins Auge und wurde bisher eher selten bemerkt. Aber auch das Glück spielt im Werk von Uwe Timm eine entscheidende Rolle. Gewiss mag das überraschen bei diesem Schriftsteller, der sich so oft mit den finsteren Momenten der jüngeren deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt hat.
Ja, es ist eine katastrophische Geschichte, nicht? Und deshalb ist auch einer dieser Hauptmomente in der neueren deutschen Geschichte ist eben diese kriegerische, nicht? Die weitgehend auch die Mentalität geprägt hat.
Trotzdem leuchtet das Glück in vielen seiner Erzählwerke auf, zumindest für kurze Augenblicke. Sogar in dem düsteren Roman Morenga über den kolonialistischen Völkermord in Südwestafrika gibt es Glücksfälle der Mäßigung und besseren Einsicht. In Heißer Sommer, dem Roman über die Studentenbewegung, erfährt der Held im politischen Handeln das Glück der Solidarität. Und gleich mehrere Glückserfahrungen macht die Heldin der Novelle die Entdeckung der Currywurst in den Wirren am Ende des Zweiten Weltkriegs. Glück hatte auch Uwe Timm selbst, schon in seinen ersten Anfängen, nämlich mit dem Geburtsjahr 1940. Denn damit war er durch sein kindliches Alter gefeit gegen Irrwege wie die seines älteren Bruders, dessen Schicksal als SS-Soldat er später in einer Erzählung schilderte. Allerdings hatte auch der kleine Uwe sein Schlüsselerlebnis mit der Nazi-Diktatur.
Also mir hatte man gerade beigebracht, die Hacken zusammenzuschlagen und Heil Hitler zu sagen. Und plötzlich sagte man mir, das darfst du nicht machen. Und dieser Bruch ist auch so ein Erlebnis, wie Autorität plötzlich sich veränderte und zusammenbrach.
Die Gegnerschaft zum Autoritarismus wurde zu einem Zentralmotiv in Uwe Timms Leben und Werk. Die Vollendung seiner persönlichen Bildungsgeschichte gelang ihm in nur 10 Jahren, von den Anfängen als Hamburger Kirschnersohn, der für eine Weile dem Vater im familiären Handwerksbetrieb nachfolgte, über den promovierten Jungakademiker bis zum politisch engagierten Schriftsteller.
Das ist dann ein Prozess gewesen durch die Studentenbewegung, dass ich auch mich politisiert habe. Und politisiert meine ich jetzt nicht, dass man da nur in der Bedeutung von Parteipolitik, sondern dass man so einen schärferen Blick für gesellschaftliche Probleme bekommt.
Mit diesem geschärften Blick für gesellschaftliche, aber auch historische Probleme fand er dann die Themen für sein umfangreiches Werk von Erzählprosa, Essayistik, Hörspielen und Drehbüchern. Dieses Werk ist ein Dokument und Spiegel deutscher Zeitgenossenschaft. Und oftmals geht es darin nicht nur um die bare Wirklichkeit, sondern auch darum, den Gedanken an ihre Veränderung wachzuhalten, wie Uwe Timm in einem Telefoninterview mit dem SWR betonte.
Ja, ich denke, Literatur tut es auch. Dieses utopische Denken eben als immer als Gegenwirklichkeit hat sie als Thema geradezu. Und das ist eben die große Leistung von Literatur, dass sie das kann. Auch wenn sie die Dystopie beschreibt, also die Katastrophe beschreibt, dass da immer auftaucht der Konterpart. Das heißt, dass es eine andere friedliche Welt gibt, die auch glückverheißend ist.
Obwohl sich derzeit die Dystopien bedrohlich vermehren, ist es Uwe Timm zum 85. Geburtstag zu wünschen, dass ihm sein ermutigender Sinn für das Utopische erhalten bleibt.
Das wünscht sich Eberhard Falke für Uwe Timm, denn der wird heute 85 Jahre alt. Und bei Kiepenheuer und Witsch ist gerade eine Neuauflage seines Klassikers »Der Mann auf dem Hochrad« erschienen.
Thank you.
Wir haben hier im Lesenswert-Magazin am Anfang der Sendung mit der Gewinnerin des Leipziger Buchpreises gesprochen, mit Christine Bilkau. Vergangenes Jahr, da hat Barbie Markowitsch diesen Preis für ihren Roman Mini-Horror gewonnen. Und wenn man sich die Neuerscheinungen in diesem Frühjahr anschaut, da kann man sagen, Markowitsch hat einen Trend losgetreten. Denn Horrorliteratur boomt. Ein neues Horrorbuch ist der Roman Old Soul der britischen Autorin Susan Barker. Darin folgen wir den Spuren einer Fotografin, die nicht altert und die über Jahrhunderte hinweg auf der ganzen Welt mysteriöse Porträtfotos macht. Nina Wolf hat Old Soul gelesen und sich gegruselt.
Beim Auftakt dieser Geschichte spielt Zufall eine entscheidende Rolle.
Es begann auf dem Flughafen Kansai, am Gate von Flug KL378 nach Amsterdam.
Oder ist es doch eher das Schicksal, dass Jake und Mariko ihren Flug in Osaka verpassen lässt? Zwei Fremde, die in ihrer Trauer vereint sind, unwissend, dass sich ihre Verluste auf verstörende Weise spiegeln. Denn sie stellen fest, Jakes beste Freundin Lena und Marikos Zwillingsbruder Hiroshi starben unter denselben geisterhaften Umständen. Die eine flatterhafte ehemalige Drogenabhängige in London, der andere ein Buto-Tänzer in Japan. Kurz vor ihrem Ableben veränderten sie sich, wirken ekstatisch, gefährlich, ja beinahe von einer dämonischen Kraft besessen. Besonders mysteriös ist,
dass bei Hirojis Obduktion ein Situs inversus festgestellt wurde. Alle seine inneren Organe waren seitenverkehrt angeordnet. Als Todesursache wurde plötzlicher Herztod angegeben, wie bei Lena.
Noch etwas anderes verbindet die Todesfälle, die tausende Kilometer voneinander entfernt geschahen. Lena und Hiroshi begegneten kurz vor ihrem Ende einer deutschen Fotografin. Eine geheimnisvolle Frau, die nicht zu altern scheint. Die Geschichte entspinnt sich auf sich abwechselnden Erzähl- und verschiedenen Zeitlinien. Einerseits Jakes Ermittlungen. Als ihm klar wird, dass noch mehr Menschenleben unter ähnlich mysteriösen Umständen endeten wie Lena und Hiroshis, führen diese Jake um den halben Globus. Er sammelt Zeugenaussagen verschiedener Menschen, die ebenfalls geliebte Personen durch diese mysteriöse Frau verloren haben. Die Zeugnisse, die Jake zusammenträgt, sind das Herzstück des Romans. Barker lässt eine Vielzahl von Stimmen zu Wort kommen. Trauernde aus unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und sozialen Milieus, deren Erlebnisse sich zu einem Mosaik des Unheimlichen fügen. Wiederkehrend ist auch die Tragik, die nicht nur in den Todesfällen, sondern im Leben der Verstorbenen liegt. Das gelähmte Mädchen im ländlichen Wales, deren streng christlicher, kontrollierender Vater sie von der Außenwelt abschottet. Oder Ursula, mit einem Feuermal im Gesicht gezeichnet. Gefangen im politischen Kontrollsystem der DDR und gefangen in Beziehungen zu egomanischen Künstlern, die sie zum Kunstobjekt entmenschlichen. Oder Lena, als Kind von der alkoholkranken Mutter vernachlässigt, die den familiär erlernten Kreislauf aus Sucht als Erwachsene nicht entfliehen kann. Für alle Figuren markiert die Begegnung mit der rätselhaften Fotografin einen Moment der Hoffnung. Von ihr werden sie angehört. Sie verspricht eine Chance, aus dem patriarchalen, unterdrückenden System ausbrechen zu können. Ein Lichtblick, den das Böse zerschlägt, denn es erstickt das Progressive. Die zyklische Wiederkehr des Unheimlichen, die Unausweichlichkeit, ist in der Struktur des Romans verankert. Jede Erzählung ist ein Fragment, das sich in ein größeres Bild fügt. Apropos Bild. Bilder und Bildnisse spielen ihre Rolle in Old Soul, denn es sind gespenstische Fotos, die die Frau hinterlässt, wie im puritanischen Wales.
Kirdwin in ihrem langen Nachthemd unter dem Wildapfelbaum, das seidige Haar offen über den Schultern, ihr Blick wie unter Hypnose auf die Kamera gerichtet. Der leere Rollstuhl stand hinter ihr und, obwohl sich ihre Füße auf dem Boden befanden, wirkte sie schwerelos, als schwebte sie hinauf in die Falle der Fotografin.
Old Soul entfaltet sich in beklemmender Langsamkeit, präzise und unbestechlich. Bemerkenswert ist dabei die Rolle von Jake, der als Erzähler kaum in Erscheinung tritt. Und das ist auch gut so, denn nicht er steht im Mittelpunkt, sondern die Stimmen derjenigen, die zurückgeblieben sind. Diese Perspektivenvielfalt und die überzeugenden Lebenswelten in verschiedenen Zeiten und Kulturen verleihen dem Roman eine fast dokumentarische Qualität. Susan Barkers Old Soul ist eine literarische Gruselgeschichte, so packend, dass sie das Etikett Fingernägel-Knabber-Literatur verdient hätte. Von einer dämonischen Entität erfahren wir in der zweiten Erzählebene. Sie spielt im Jahr 2022 im Badlands Nationalpark Süddakota und erzählt von der gesuchten Frau, die ihr nächstes Opfer wie ein Raubtier umschleicht. Die Antagonistin ist ein spiegelverkehrter Dorian Gray. Während Oscar Wildes legendäre Romanfigur die Last der Vergänglichkeit seinem Porträt überträgt, bleibt Barkers Kreatur ein wandelndes Memento Mori. Fäulnis und Verfall kann sie nur aufhalten, wenn sie zum Zeitpunkt einer bestimmten Planetenkonstellation ein Foto oder eine Zeichnung eines ihrer Opfer erschafft. Während Dorian Grays Porträt Sünden aufbewahrt, bleibt Barkers unsterbliche Trugbild. In ihrem langen Leben gelingt es ihr nicht, Bedeutung zu hinterlassen, nur Verwüstung. Denn sie weiß,
die beste Methode, unsterblich zu werden, sagt die Frau, ist nicht zu sterben.
Kunst und Vergänglichkeit als Strategie der Konservierung. Das Gespenstische ist eben mehr als bloße Erscheinung. Und da steckt der Horror von Old Soul in den existenziellen Fragen der Moderne.
Ein klug gebauter und spannender Horrorroman findet Nina Wolf. Old Soul von Susan Barker. Erschienen ist er bei Suhrkamp. 390 Seiten kosten 24 Euro. Und aus dem Englischen übersetzt hat ihn Volker Oldenburg. Und der Horror, er lauert nicht weit weg von uns. Man findet ihn auch in deutschen Altbauwohnungen, in schäbigen Eckkneipen und in Einfamilienhäusern mit Kiesgarten und Betonmauer. Dort leben Menschen wie Peggy oder Martin, die eine ohne Zukunftsperspektive, der andere ohne Körperhygiene. Ja, der Humor der Comedian Svea Mauswolf ist derb, provokant und gnadenlos. Das beweist sie jetzt auch in ihrem ersten Roman Image. Es geht darin um Peggy, deren Eltern ihr den Geldhahn zudrehen. Was darauf folgt, ist ein Höllenritt voller Körperflüssigkeiten, Wutanfälle und zerstörten Möbeln. Ich habe Svea Mauswolf auf der Buchmesse erreicht und sie gefragt, warum Ekel sogar humorvoll sein kann.
Ich glaube, mich interessiert einfach Abgründiges auch und das kitzelt mich. Da mag ich drüber nachdenken, da mag ich auch noch meine eigene Fantasie spielen lassen und mich so ein bisschen treiben lassen in alles, was spritzt, in alles, was eklig ist, was auch vielleicht nicht mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Also Ekel geht ja weit darüber hinaus, auch in dem Buch. Also Menschen, aus denen es nicht trieft, können auch eklig sein und das in all seiner Härte zu beschreiben, da, ja, das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.
Das sagt die Autorin und Comedian Svea Mauswolf. Ihr Debütroman Image ist bei Gutkind erschienen. Und unser ganzes Gespräch können Sie ab morgen auf unserer Internetseite swkultur.de hören. Schon am ersten Tag gab es einen riesigen Besucherandrang auf der Leipziger Buchmesse. Das lag nicht nur an zu kurzen Straßenbahnen, sondern natürlich auch am Programm. Am Donnerstagnachmittag etwa, da wurden die Preise der Leipziger Buchmesse verliehen. Und es gibt auch wie immer ein Gastland, das viele Besucher anzieht. Das ist in diesem Jahr Norwegen. Vor Ort auf der Buchmesse ist mein Kollege Carsten Otte. Hallo Carsten.
Hallo.
Norwegens Gastlandmotto ist ja Traum im Frühling. Frühlingshaft ist ja zumindest das Wetter während der Buchmesse. Wie präsentiert sich denn Norwegen auf der Leipziger Buchmesse?
Ja, ich würde sagen, auch inhaltlich frühlingshaft. Es gibt ein vielgespieltes Theaterstück von dem norwegischen Literaturnobelpreisträger Jon Fosse, das Traum im Herbst heißt, in dem ein melancholischer Lebensbogen erzählt wird mit Geschichten von Liebe und Tod. Und das Motto der norwegischen Gastlandpräsentation auf der Leipziger Buchmesse, das Sie auch schon genannt haben, und das ein Traum im Frühling heißt, das ist natürlich auch eine indirekte Referenz an den kürzlich verstorbenen Schriftsteller. Überhaupt steht die Literatur in diesem Messepavillon ganz im Zentrum hier in der Leipziger Buchmesse. Im Mittelpunkt großformatige Porträts der vielen Schriftsteller, auch in Deutschland viel gelesenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wie, nennen wir mal ein paar Namen, Maya Lunde, Karl-Uwe Knausgård, Thomas Espedal, Vigdis Hjorth, Erik Fosnes, Hansen und Rude Geiger, die stehen fotografisch abgebildet am Eingang dieses luftigen Pavillons. Und die laufen da auch überall herum. Das ist sehr, sehr lustig. Also man kann da so ein bisschen abgleichen. Sehen sie wirklich noch so aus wie auf den Fotos? Und dieser Pavillon, der ist wirklich schön gestaltet. Und zwar mit so ganz feinen Holzstreben strukturiert, die quasi zum Messehimmel führen und Sonnenstrahlen symbolisieren. Man darf ja nicht vergessen, dass im norwegischen Frühling das Licht zurückkehrt. An Wintertagen wird es dort fast nicht, beziehungsweise nur für sehr kurze Zeit hell. Und mit der guten Laune des Frühlings kann man dann auch die Stars eben der norwegischen Literatur auf ganz unterschiedlichen Bühnen, auch abends auf den Messeveranstaltungen eben sehen. Und das hebt dann tatsächlich die Messelaune sehr. Ich habe schon den Eindruck, dass diese Offenheit der Gastlandspräsentation eben ganz entscheidend ist. Hier wird ein ja, sehr vielfältiges und in jeder Hinsicht auch reiches Literaturland präsentiert.
Genau, reich an großen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, reich auch, wenn man sich diesen Gastlandauftritt anschaut, zumindest so wie Sie es beschreiben. Wie lässt sich denn dieser große und breite Erfolg der norwegischen Literatur erklären?
Ja, das liegt nicht nur an den vielfältigen Texten in so gut wie allen literarischen Genres. Auch das ist interessant, wie ich finde. Also vom autofiktionalen Mammutprojekt über die Kriminalliteratur, die hier in Deutschland so beliebt ist, bis hin zur Lyrik. Es gibt, und das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, die nötigen kulturpolitischen Rahmenbedingungen für diesen Erfolg. Zu nennen wäre etwa das staatlich geförderte Beschaffungsprogramm. Das gibt es ja gar nicht in Deutschland. Innerhalb dessen jedes Jahr zwischen 550 bis 1500 Exemplare von ca. 600 Titeln gekauft und an öffentliche Bibliotheken verteilt werden. Das heißt, selbst ein Gedichtband hat in Norwegen schon einen Grundabsatz, von dem deutsche Lyrikverlage nur träumen können. Dann gibt es in Norwegen keine Mehrwertsteuer auf Bücher. Es gibt eine strenge Buchpreisbindung, ein äußerst autorenfreundliches Vergütungssystem und nicht zuletzt die Organisation NORLA, was für Norwegian Literature Abroad steht. Und die hat zum Beispiel seit 2004 die Übersetzung von fast 9000 Büchern in 76 Sprachen mitfinanziert. Von solchen Rahmenbedingungen kann die deutsche Literatur nur träumen. Ja, Norwegen ist ein sehr reiches Land und das merkt man nicht zuletzt am großzügigen Messeauftritt. Überall werden im Pavillon kleine Lachshäppchen oder traditionelle Küchlein angeboten. Also ich würde schon sagen, Norwegen kann hier in Leipzig aus dem Vollen schöpfen.
Wahnsinn, ja, eine blühende Literaturnation. Wenn wir über die Leipziger Buchmesse sprechen, dann müssen wir auch über das hier sprechen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen um Verlage, die dem ja, rechtspopulistischen, auch dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden müssen. Die sind dieses Mal nicht in Leipzig vertreten. Was ist da passiert?
Ja, Verlage wie Antaios zum Beispiel, des rechtsextremen Publizisten Götz Kubitschek, haben ganz offensichtlich einen Strategiewechsel vollzogen. Sie wollen nicht mehr als Schmuddelkinder auf den Messen in Leipzig und Frankfurt auftreten oder als solche wahrgenommen werden, gegen die dann in der Regel lautstark in den Hallen protestiert wird. Nun arbeitet ein Netzwerk rund um die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen an der Ausrichtung einer eigenen Buchmesse in der Halle, ausgerechnet am geschichtsträchtigen 8. und 9. November, was das wohl ergeben mag. Tatsache ist, in der stark polarisierten Gesellschaft scheint es einen Austausch von krass antagonistischen Positionen, nenne ich das mal, auf einer Buchmesse, und das ist ja schade, künftig nicht mehr geben. Jeder will nur noch im eigenen Saft schmoren, und das ist auch ein Problem, wenn zum Beispiel ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, und das ist ja hier irgendwie auch eine Debatte, sich ausgegrenzt fühlen und mit dem Programm der Buchmessen in Frankfurt und Leipzig wenig bis nichts mehr anfangen können und dann eben eine eigene Veranstaltung organisieren, auf der sich die Teilnehmenden dann ohne Gegenwind weiter radikalisieren können. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Entwicklung gut finde.
Lassen Sie uns noch auf die Buchmesse in Leipzig, die gerade noch läuft, noch mal blicken. Da ist das Motto ja, oder lautet das Motto ja, Worte bewegen Welten. Wie schlägt sich dieses große Motto jetzt während der Buchmesse nieder?
Ja, das ist natürlich ein herrlich harmloses Messemotto, unter dem alles und auch nichts verstanden werden kann. Also die Messen, sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt, entwickeln sich schon zunehmend zu Wohlfühlblasen. Störungen der eigenen Befindlichkeit kann es und soll es dann wahrscheinlich auch nicht geben. Und da passt es dann auch, dass die Veranstaltungen etwa der ukrainischen Delegation, jedenfalls war das mein Eindruck, eher mittelmäßig besucht sind und Verlage, die quietschbunte sogenannte Romantasy-Romane aus dem Segment von New Adult anbieten, von jungen Besucherinnen eben überrollt werden, um etwa den Verlagsstand, und da war ich wirklich beeindruckt, von Lux zu betreten. Das ist eine Edition, die, sagen wir mal, Softpornos für Jugendliche, meist weibliche Leser veröffentlicht. Um allein auf das Areal dieses Verlags zu kommen, muss man sich über eine Stunde in eine mehrere hundert Meter lange Schlange anstellen und dann, ja, wie soll man sagen, Scharteken wie, ich zitiere mal, Truly Forbidden oder Liebe hat tausend Seiten, die Titel alleine dieser Bücher sind herrlich, in den Händen zu halten. Das ist, wie ich meine, die Kehrseite einer Messeentwicklung, die konsequent auf Kommerzialisierung, Eventisierung und eine möglichst harmonische Außendarstellung abzielt. Das Ganze kann, wie ich befürchte, aber auch zu einer Inhaltslehre führen, von der dann rechtspopulistische Projekte wiederum profitieren werden. Worte bewegen Welten, ja, die Frage ist aber, welche Worte und welche Welten? Und diesbezüglich macht mich die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr etwas ratlos.
Das meint mein Kollege aus unserer SWR-Kultur-Literaturredaktion, Carsten Otte. Er ist für uns auf der Leipziger Buchmesse. Carsten Otte, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und das war das Lesenswert-Magazin an diesem Buchmessensonntag. Alle Beiträge, wie das Gespräch mit dem norwegischen Autor Oliver Lorenzki und der Autorin Christine Bilkau und natürlich auch die ganze Sendung finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek und auf unserer Homepage swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Rutjard Hasel und die Musik kam vom norwegischen Saxophonisten Jan Gabarek und seiner Band. Ich bin Christine Hartauer und ich verabschiede mich mit dem Titel Voy cantando.